Herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal der Zeitschrift Beginn heute. Mein Name ist Uta Maria Freckmann und heute geht es um eine Reisebeschreibung. Diese Reisebeschreibung dokumentiert die Flandernreise aus dem Jahr 2026, ausgerichtet vom Dachverband der Beginn. Sie eröffnete wertvolle Einblicke hinter die Mauern der historischen Beginenhöfe, von denen einige heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Sie wurden ausgezeichnet für ihre außergewöhnliche Architektur und stehen noch heute als Zeugnisse des mittelalterlichen Beginenwesens. Die Architektur in Flandern ist absolut sehenswert, denn historisch liebevoll sanierte Häuser zeugen vom Aussehen der Beginenkonvente aus dem 17. und 18. Jahrhundert circa. Um die Bedeutung der Beginen für Städte und Länder zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die gesellschaftlichen Umbrüche des 12. und 13. Jahrhunderts. Europa befand sich in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen. Klimatische Krisen, Krankheiten und Seuchen, Hungersnöte und soziale Spannungen erschütterten das Leben vieler Menschen. Man stelle sich folgendes Bild vor. Ein Bauer aus Thüringen kommt im Juli aus seinem Haus, und zwar um das Jahr 1300, und sieht, dass es schneit. Die Kälte ließ in der Folge seine Ernte erfrieren. Übernatürliche Mächte mussten da am Werk sein. Anders konnte man sich das seinerzeit nicht erklären. Heute geht man davon aus, dass Vulkanausbrüche in Island um 1300 damals erhebliche klimatische Folgen auslösten und nennt die darauffolgenden Jahrhunderte die kleine Eiszeit. Die Ängste in der Bevölkerung nahmen zu, denn die Menschen konnten sich nicht erklären, warum es im Juni schneit. Im Zuge der Urbanisierung strömten viele Menschen vom Land in die Städte, um sich aus Abhängigkeit und Knechtschaft zu befreien. Wer Handel treiben oder einer Zunft angehören konnte, hatte die Möglichkeit, zu Wohlstand und Ansehen zu kommen. Doch viele verarmten auch unter den schwierigen Bedingungen des städtischen Lebens. Krankheiten breiteten sich aus, Seuchen entstanden und soziale Not prägte den Alltag vieler Menschen. In dieser Situation traten die Beginen hervor. Ihrem Ideal folgend, Christus im Alltag nachzuahmen, widmeten sie sich den Bedürftigen in den Städten. Ähnlich wie die zeitgleich entstehenden Bettelorden lebten viele von ihnen in freiwilliger Einfachheit und verstanden ihr Wirken als gelebte Spiritualität. Sie pflegten Kranke in Seuchenhäusern, kümmerten sich um Arme und Ausgegrenzte und unterrichteten Kinder, insbesondere aus wohlhabenden Familien, aber auch in ihren Beginenhöfen, notleidende Kinder, Findelkinder. Zu einer Zeit, in der es weder Krankenhäuser noch soziale Sicherungssysteme gab, bildeten die Beginen ein tragendes soziales Netz in vielen Städten Europas. Es war die Entstehung einer neuen Lebensform für Frauen. Im späten Mittelalter entstanden neue spirituelle Bewegungen und Vorstellungen von gemeinschaftlichem Leben. Vor allem Frauen ersannen Wege für ein selbstbestimmtes Dasein. Bis dahin war ihre gesellschaftliche Rolle starr vorgegeben. Sie hatten meist nur die Wahl zwischen Klostereintritt oder der Ehe mit zahlreichen Geburten. Denn der Stand, in den man hineingeboren wurde, galt als gottgegeben. Anders als Nonnen entwickelten die Beginen eine völlig neue Form weiblicher Gemeinschaft, ohne ewig bindendes Gelübde. Sie lebten religiös inspiriert, wirtschaftlich unabhängig und mitten im urbanen Leben der Städte verankert. Dabei verstanden sie sich oft keineswegs als Gegenmodell zu den Klöstern, sondern pflegten intensiv den Austausch und eine enge Verbundenheit mit Ordensfrauen und Nonnen. Ein europäisches Phänomen mit vielen Namen entstand da. Diese Aufbruchsbewegung breitete sich rasch über ganz Europa aus. Je nach Region und Sprache trugen die Frauen unterschiedliche Bezeichnungen. Da gab es Beguines oder Beguins in Flandern und Frankreich, Seelschwestern oder Polternonnen im deutschsprachigen Raum, Molières Religiosa in der kirchenlateinischen Gelehrtensprache, Beatas im romanisch-spanischen Raum und viele Namen mehr. Die hier beschriebene Flandernreise führt uns zu den geografischen Ursprüngen des Beguinwesens und gewährt tiefe Einblicke in ihre Lebensweise ab dem 16. Jahrhundert. In Flandern und Brabant haben die Beguinenhöfe im Gegensatz zu vielen Territorien im Süden und im Deutschen Reich bis in die Neuzeit überlebt. Der Grund dafür liegt nicht darin, dass dort keine Reglementierung stattfand, sondern in einer schrittweisen institutionellen Einbindung. Als im Süden die Ketzerverfolgung wütete, intervenierte Papst Johannes der 22. Sein Pontifikat ging von 1316 bis 1334 mit mehreren Bullen. Während Inquisitoren pauschal gegen semireligiöse Gruppen vorgingen, wehrten sich die flandrischen und norddeutschen Städte gegen eine Zerschlagung der Konvente. Der Grund war pragmatisch. Der soziale und wirtschaftliche Nutzen der Beguinen vor Ort war immens. Der Papst stellte die gehorsamen Konvente unter Schutz, forderte im Gegenzug jedoch eine stärkere kirchliche Kontrolle. Eigene Hausregeln gab es bei den Beguinen allerdings schon von Beginn an. Sie waren notwendig, um der Gemeinschaft eine innere Ordnung zu geben und üble Nachrede oder Misstrauen in der städtischen Bevölkerung von vornherein zu vermeiden. Nach diesem kleinen Exkurs in die Vergangenheit, zurück zum Beginn dieser Reise, denn sie begannen im Beguinenhof Essen, dem Sitz des Dachverbandes der Beguinen. Dieses Gebäude zeigte sich als ein rotes Backsteinhaus mit einem einladenden breiten Eingang und es machte einen repräsentativen Eindruck. Entsprechend dem Charakter eines ehemaligen Finanzamtes wurde es solide gebaut und schien absolut für solch ein Vorhaben geeignet zu sein. Anfang 2007 wurden die Räumlichkeiten umfassend saniert und umgebaut. Und im November 2007 wurde der Beguinenhof dann von den ersten Frauen bezogen. Seitdem finden hier vielfältige Aktivitäten für die Nachbarschaft unter Einbeziehung der Umgebung statt. Ein spektakulärer Treppenaufgang mit einer bunten künstlerischen Fensterfront, ähnlich einem modernen Tiffany-Bild, empfängt die Besucher des Beguinenhofs im Inneren des Hauses. Die Tafel im Eingangsbereich weist schon auf verschiedene Seminare, Kurse und Aktivitäten hin, die in der unteren Etage in den Gemeinschaftsräumen stattfinden. Oben befinden sich die Gänge mit den Wohnungen, als auch ein Pflegedienst auf 2 Etagen, der ebenfalls hier eingezogen ist, alles barrierefrei erreichbar. Nach einer kurzen Besichtigung des Beguinenhofs ging es los mit dem komfortablen Reisebus, der keinerlei Wünsche offen ließ. Als erstes erreichten wir Kortrijk, eine flämische Stadt mit ca. 80.000 Einwohnern. 1302 und 1382 von französischen Machthabern eingenommen und später immer wieder durch diverse Länder belagert, erlebte die Stadt schwerwiegende Zerstörungen. Auch der Beguinenhof wurde teilweise wieder aufgebaut. Dieser Beguinenhof vermittelte das Bild eines eigenständigen Dorfes in der Stadt. Das repräsentative Haus der Großmeisterin machte Eindruck und wurde später zeitweise zu einem Museum umfunktioniert. Wir wurden in die Kapelle geführt und hörten als erstes ein Orgelkonzert auf einer Orgel aus dem Jahr 1679 mit 8 Registern. Danach ging es in den St. Anna-Saal, wo Tafeln und Bildnisse herausragender Beguinen standen, die über das Leben einzelner Mystikerinnen berichteten, wie zum Beispiel Margret Porrett und Elisabeth von Thüringen. Es gab auch kleine Räume, die ganz nach Art der damaligen Gegebenheiten eingerichtet wurden, um uns einen Eindruck zu verschaffen, wie die Beguinen damals lebten. Wir wurden herzlich eingeladen von den jetzigen Bewohnerinnen und Bewohnern des Beguinenhofs. Eine gemeinsame Fragerunde, eine Etage höher im Sitzungssaal, rundete den Tag bei Kaffee und Kuchen ab. Am zweiten Tag stand Brügge auf dem Programm. Dort fanden wir einen zauberhaft erhaltenen Beginenhof vor und wurden von einer jetzigen Bewohnerin in eine sanierte Wohnung eingeladen, die uns zudem Einblicke in jetzige Aktivitäten gewährte. Das Rathaus von Brügge, zu sehen vom Beginenhofgarten aus, spiegelte den Reichtum der Stadt wider, denn es wurde erst vor 100 Jahren erbaut, ganz im Stil der alten Prachtbauten. Und dann war da auch noch die Maria-Magdalena-Kirche mit ihrer himmelblauen Kuppel. Sie war innen mit vielen Objekten moderner Künstler dekoriert. Da war jetzt nicht unbedingt für jeden etwas dabei, aber die Schaukel oben im Kirchenzelt aus einem dicken Baumstumpf gefertigt und fest verankert, faszinierte uns alle. Dort wurden wir von unserer Reiseführerin Rita und einem Begarden zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Er nannte sich der letzte Begarde, als er uns von seiner freien Spiritualität berichtete. Später, gegen Abend bei der Heimfahrt im Reisebus, tauchte noch ein prächtiges Gebäude am Straßenrand auf. So ging es öfter auf dieser Reise. Wo man hinsah, beeindruckende Architektur und wunderschöne Gebäude diverser Stilrichtungen. Am nächsten Tag fuhren wir nach Gent. Gent nennt man auch das Venedig Flanderns. Es war eine der reichsten Handelsstädte, was anhand der vielen Prachtbauten noch immer ersichtlich ist. Dieser Beginenhof war besonders erkenntnisreich, was das Leben der damaligen Bewohnerinnen anging. Wir wurden in ein Zimmer geführt mit lauter Gemälden von ehemaligen Großmeisterinnen der Beginenhöfe, was die große Achtung vor ihnen widerspiegelte. Das waren die Meisterinnen oder Magistra, die über die Jahre gewählt wurden von den Beginen und die dem Beginenhof vorstanden. Die Zeit und das Leben, in das wir hier eintauchen durften, war allerdings schon stark reglementiert durch kirchliche Auflagen und inquisitorische Maßnahmen, die circa ab 1350 die Freiheit der Beginen immer mehr einschränkten. Aufgrund dessen nahmen sie verstärkt kirchliche Regeln in ihre Statuten auf und wurden einem Beichtvater unterstellt. Und dies waren die Hausregeln im Beginenhof. Gegenüber der Magistra galt absoluter Gehorsam. Wir erfuhren, dass die Beginen teilweise bis zu 6 Monaten außer Haus waren, um ihre Waren zu verkaufen oder ihrer Arbeit nachzugehen. Die Magistra hatte vielfältige Aufgaben zu erledigen und bewahrte so den guten Ruf des Konvents. Die Aufrechterhaltung der eigenen Ehre und die der Gemeinschaft waren existenziell für die Konvente seiner Zeit. Die Meisterinnen überprüften die Einteilung der täglich zu verrichtenden Arbeiten im Beginenhof und die Einhaltung der Hausregeln, das Dokumentieren von Geldzuwendungen, testamentarischen Zusagen und Schenkungen sowie die Verwaltung des Vermögens. Sie wachten darüber, dass die sittliche Lebensführung eingehalten wurde. Das betraf den Ausgang und das Abstandhalten von Männern. Und ob Frieden zwischen den Bewohnerinnen herrschte, damit ist das Schlichten von Streitigkeiten gemeint. Sie begleiteten die Einführung neuer Mitbewohnerinnen in Absprache mit den anderen Beginen und ihre Unterweisung in die Hausregeln. Und sie hatten natürlich den Kontakt zum Beichtvater oder Geistlichen zu halten, dem sie unterstellt waren. Ein florierender Betrieb, wie so ein großer Beginenhof, erforderte eine strikte Organisation. Das Tor wurde abends konsequent geschlossen. Wer nicht rechtzeitig zurück war, gelangte nicht mehr hinein. Männer hatten keinen Zutritt und der Ausgang der Frauen war streng reglementiert. Diese Vorkehrungen und die Verpflichtung zur Keuschheit waren in der damaligen Zeit essentiell, um den Hof vor Misstrauen und übler Nachrede der städtischen Bevölkerung zu schützen. Dann gab es da diese besonderen Essschränke für die Mahlzeiten. Diese faszinierende Besonderheit betraf die gemeinsame Nahrungsaufnahme. Jede Begine besaß ein schmales Schränkchen von etwa 60 Zentimetern Breite, bestückt mit ihrem eigenen Geschirr und Kochutensilien. Diese Schränke standen dicht an dicht und Wand an Wand. Vor den Mahlzeiten öffnete man die Schranktür und zog eine Lade heraus, auf der das Essen platziert wurde. Dadurch saßen die Frauen zwar im selben Raum, konnten sich während des Essens jedoch weder sehen noch miteinander sprechen. Durch diese verordnete Stille wollte man Verstrickungen wie Neid, Eifersucht und negative Empfindungen von vornherein unterbinden. Ab dem 16. Jahrhundert lebten zeitweise bis zu 700 Frauen in einem einzigen Konvent. In den großen flandrischen Höfen passte sich das Zusammenleben mit der Zeit immer stärker der klerikalen Sprache und Struktur an. Anwärterinnen wurden in einem separaten Gebäude untergebracht. Erst nach einer dreijährigen Prüfungszeit und dem Ablegen eines Versprechens durften sie in die Hauptgebäude umziehen. Man übernahm zunehmend die klösterliche Terminologie und sprach von der Profess oder dem Versprechen, Belofte. Anders als bei Nonnen blieb dieses Versprechen rechtlich jedoch ein zeitlich befristeter, widerrufbarer Akt, der meist jährlich oder bei einer Überarbeitung der Statuten erneuert wurde. Dass dieses Versprechen vor allem ab dem Spätmittelalter und in der Gegenreformation im 16. und 17. Jahrhundert von einem männlichen Geistlichen abgenommen wurde, verdeutlicht den wachsenden Kontrolldrang der Amtskirche. Sie versuchte, die ursprünglich autonomen Frauenprojekte strenger zu institutionalisieren. Die flandrischen Beginenhöfe überlebten also keineswegs als unveränderte Fortsetzung der ursprünglichen Bewegung. Dass sie bis in die Neuzeit sichtbar blieben, verdanken sie einer jahrhundertelangen pragmatischen Anpassung an kirchliche Vorgaben. Was dadurch bewahrt wurde, war die äußere Institution. Was weitgehend verloren ging, war jene außergewöhnliche spirituelle und organisatorische Freiheit, die die ersten Beginen des 12. und 13. Jahrhunderts ausgezeichnet hatte. Nach der Besichtigung dieses Beginenhofs machten wir eine Bootsfahrt in Gent und bestaunten die Prachtbauten links und rechts des Flusses Leie, die sehr beeindruckend waren. Dort stand unter unzähligen reich verzierten Gebäuden auch eine riesige Ritterburg. Ein weiteres Highlight in Gent, wie eine echte Trutzburg, die sogenannte Grafenburg von Gent. Sie wurde um 1180 von Graf Philipp von Elsatz errichtet. Die Architektur war stark von den monumentalen Kreuzritterburgen in Syrien inspiriert, die dieser auf seinen Kreuzzügen gesehen hatte. Die gewaltige Festung diente den Grafen von Flandern nicht nur als Residenz, sondern vor allem auch als militärisches Machtsymbol, um die oft rebellischen und selbstbewussten Bürger der reichen Handelsstadt Gent in Schach zu halten. Vom Prachtbau wandelte sich dieses Gebäude zum Ort des Schreckens. Schon im 14. Jahrhundert zogen die Grafen in komfortablere Residenzen um. Ab 1407 wurde die Burg zum Zentrum der Rechtsprechung und der Inquisition umfunktioniert. Über Jahrhunderte hinweg befanden sich hier Gerichte, gefürchtete unterirdische Kerker und eine Folterkammer. Im Laufe der Jahrhunderte ging sie in Privatbesitz über und begann zu verfallen. 1887 wurde die Burg von der Stadt Gent zurückerworben und aufwendig restauriert. Am nächsten Tag ging es mit dem Reisebus weiter nach Herentals. Der hübsche Beginenhof von Herentals mit beiliegender Kirche ist nicht im Weltkulturerbe verankert, obwohl er durchaus seinen Reiz hat. Die Kirche, die wir hier besichtigen durften, ist vollständig saniert, ein Kleinod und bildschön. Das liegt daran, dass vor Jahren alte Häuser abgerissen und Neubauten hochgezogen wurden. Jetzt ist man am Überlegen, ob man das Ganze nicht wieder rückbaut. Hier waren wir beinahe die einzigen Besucher, was nach dem Touristenstrom in Gent und Brügge angenehm, ruhig und friedlich anmutete. In Herentals herrscht ein besonders wohltuendes Flair und ein Aufenthalt dort war geprägt von einer harmonischen Grundstimmung. Übernachtet haben wir jede Nacht in der alten Abtei. Das war ein wunderschönes Gebäude, ein Jesuitenkloster. Mit einem weitläufigen Gelände, in dem man Spaziergänge unternehmen konnte und sich abends noch entspannen. Der Einblick in die Flandernreise endet hier. Wer daran interessiert ist, die beschriebenen Gebäude zu bestaunen oder tiefere Einsichten von der Reise zu sehen, dem sei das gleichnamige Video auf YouTube empfohlen. Es gibt eine ganze Menge Höfe in Flandern, von denen 13 im UNESCO-Weltkulturerbe zu finden sind. Die Beginenhöfe, die jedes Jahr bei der Flandernreise des Dachverbandes besucht werden, wechseln, sodass auch im nächsten Jahr spannende Einblicke möglich sein werden. Schön, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Ich wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.